Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserem Contracting Cast mit dem Thema Landtagswahl in Niedersachsen. Ich bin Tobias Borschak und bei mir ist mein lieber Kollege Volker Schmees. Hallo Volker.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, Volker, wir wollen über die Landtagswahl in Niedersachsen sprechen. Die ist am 9. Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich bin besonders stolz, dass wir im Vorfeld der Wahl von vielen Parteien oder mit vielen Parteien gesprochen haben. Sie werden, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich noch vier Interviews mit Politikerinnen hören. Deshalb wollen wir vorweg gar nicht so viele Worte machen. Vielleicht zur Einführung nur ganz kurz. Wo stehen wir? Niedersachsen wird aktuell regiert von einer großen Koalition aus CDU und SPD unter Führung des SPD-Ministerpräsidenten Stefan Weil. Die Landtagswahl 2017 ist dementsprechend knapp ausgegangen. Parteien waren da 3 Prozentpunkte auseinander. Und wenn ich einen Blick werfe auf die neuesten Wahlumfragen zum Trend in Niedersachsen, scheinen das Ergebnis immer noch relativ nah beieinander zu liegen, insbesondere zwischen SPD und CDU mit 33-28% zum Beispiel. Bemerkenswert da vielleicht, dass die Grünen in dieser Prognose eine Verdoppelung ihrer Stimmen erwarten können, wobei wir das nach der Wahl natürlich viel besser wissen als jetzt im Vorfeld. Mein Volker, du lebst ja in Hannover, du bist wahlberechtigt für die Landtagswahl. Wie erlebst du denn den Wahlkampf und jetzt die Zeit vor der Landtagswahl aus erster Hand?
Also man spürt deutlich, dass die Energiethemen eigentlich im Moment großen Fokus haben bei den Parteien. Man merkt das an den Interviews, man merkt das auch an unseren Wahlprüfsteinen. Wir haben sehr frühzeitig dieses Jahr Rückmeldungen bekommen und auch sehr detailliert. Und man merkt einfach, dass die Energiewende gemacht werden muss und die Politik das auch eingesehen hat.
Ja, das nehme ich auch so wahr, obwohl ich nicht in Hannover oder Niedersachsen sitze. Unsere Wahlprüfsteine, das Dokument ist 24 Seiten lang geworden, was jetzt keine Abschreckung sein soll, da mal reinzuschauen, weil wir tatsächlich, glaube ich, von allen angefragten Parteien Rückmeldung bekommen haben.
Genau, wir haben von allen Parteien eine Rückmeldung bekommen, ja, und haben dazu 4 Interviews noch geführt.
Wie ist denn die Stimmung der angefragten Parteien in Sachen Contracting, dezentrale Versorgung?
Also grundsätzlich wird Contracting sehr positiv gesehen. Die Parteien möchten die Rahmenbedingungen verbessern und auch bürokratische Hürden abbauen. Grundsätzlich stehen die Parteien einfach positiv dem Contracting gegenüber.
Wir haben ja oder erleben das relativ häufig, dass Contracting-Fragen solche sind, die auf Bundesebene entschieden werden müssen, was manchmal dazu führt, dass Landespolitikerinnen die Verantwortung so ein bisschen wegschieben. Ist das in Niedersachsen auch oder haben die Parteien in Niedersachsen eigene Ideen für Contracting auf Landesebene?
Es gibt auch eigene Ideen, aber teilweise wird dann auch gesagt, dass zum Beispiel die SPD hat auch gesagt, dass sie gewisse Fragen nicht beantworten können, weil das auf Bundestagsebene passiert. Ja. Aber wir sagen dann immer, man kann ja über den Bundesrat trotzdem auch viel erreichen. Es gibt aber auch eigene Initiativen mit Klimaschutzgesetzen, wo dann auch Contracting eine Rolle spielt.
Gibt es denn etwas bei den Wahlprüfsteinen, das dir besonders aufgefallen ist bei den Antworten?
Ja, zum Beispiel die CDU sieht Contracting-Modelle als wichtigen Hebel für die Erreichung der Energiewendeziele und auch für die Finanzierung der Energiewende.
Und wollen die das mit irgendwelchen gesonderten Maßnahmen unterstützen?
Oder? Ja, sie wollen zum Beispiel die kommunale Wärmeplanung weiterentwickeln und setzen, dass da auch Contracting da eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Ja, ansonsten wollen sie auch die dezentrale Energieversorgung weiter unterstützen und mit Förderprogrammen und auch die Technologieoffenheit unterstützen.
Die Wahlprüfsteine zum Nachlesen, die finde ich auf fedec.org, da jedenfalls bis zur Landtagswahl auf der Startseite.
Genau, wir werden die rechtzeitig veröffentlichen, jetzt in der kommenden Woche und werden dann nochmal informieren.
Ansonsten würde ich sagen, das soll es für die sehr kurze Einleitung gewesen sein. Ihnen, meine Damen und Herren, ein viel Vergnügen mit den Interviews, die alle geführt worden sind von unserem Kollegen Dave Wellmert. Und für diejenigen von Ihnen, die wahlberechtigt sind in Niedersachsen, eine kluge Entscheidung wünsche ich Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen. Morgen. Ja, alles Gute auch von meiner Seite.
Ich bin Dave Wellmert, Referent für Klima- und Energiepolitik beim FEDEC und freue mich riesig, denn ich sitze hier im Umweltministerium zusammen mit Olaf Lies, unserem Energieminister aus Niedersachsen, und kann mich nur herzlich für den freundlichen Empfang bedanken und
Gerne.
Die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen.
Gerne, ich freue mich.
Super. Ja, die Legislaturperiode läuft bald ab. Wir sprachen eben darüber. Es gibt nach wie vor viel anzupacken und es gab auch einiges anzupacken. Sie haben ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, ein niedersächsisches Quartiersgesetz, sich das Ziel gesetzt, Klimaschutzland Nummer 1 zu werden und auch die Landesverwaltung zu dekarbonisieren bzw. klimaneutral zu stellen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Erfolge der gegenwärtigen Legislaturperiode?
Ja, das ist gar nicht so leicht, weil tatsächlich wir auch ganz viele Hemmnisse hatten. Also deswegen denke ich, wenn ich mal neben dem klassischen Ausbau der Erneuerbaren bin, also wie kommen wir voran beim Ausbau der Windenergie? Da hatten wir ein großes Tal, was wir durchschritten haben, da kommen wir langsam voran. Beim Thema Photovoltaik mit der Pflicht der Photovoltaik auf Neubauten machen wir, glaube ich, einen großen Schritt nach vorne, der notwendig ist. Treibt mich tatsächlich dieser Gedanke um, wie kann ich diese unterschiedlichen Ideen und Projekte verbinden. Das Thema Quartiersgesetz, das mal ursächlich entstanden ist aus dem Gedanken des Business Improvement District, also verkürzt, wie kann ich in der Innenstadt eine gemeinsame Weihnachtsbeleuchtung machen, wird der Sache nicht gerecht, aber es war mal der Anfang, zu einem echten Quartiersgesetz zu machen, das ist uns jetzt gelungen, wo man das Thema Mobilität, das Thema Wärme, das Thema Versorgung wirklich auch gemeinsam als Quartier angehen kann. Und das ist das, was wir gerade auch mit Blick auf die Gesetzgebung ja sehen. Wie kriegt man das auch in die Anwendung gebracht? Also die zentrale Versorgung, Ausbau Offshore, Ausbau Onshore, Ausbau PV und die dezentrale Frage vor allen Dingen zum Thema, wie kann ich erneuerbare Energien direkt nutzen, im Quartier besser nutzen oder im Haus besser nutzen?
Das sind genau die Themen, die uns auch als Verband umtreiben, insbesondere im Contracting in der Objektversorgung. Wir haben da schon viel drüber gesprochen eben. Wie sehen denn Ihre Pläne für die kommende Legislaturperiode hier in Niedersachsen aus, vor allem mit dem Schwerpunkt dezentrale Versorgung?
Ja, das wird eine ganz zentrale Aufgabe sein. Wir werden ja so eine Mischung haben zwischen den großen zentralen Projekten, die wir haben. Die werden auch wachsen. Wir wollen 70 Gigawatt Offshore-Windenergie. Wir importieren grünes Gas, zukünftig heute noch LNG. Aber wir müssen die dezentrale Struktur uns ja sehr genau ansehen. Und wir werfen heute einen Fokus auf das Thema Energie, das nicht mehr unterscheidet zwischen Strom und Gas, sondern Strom, Gas und Wärme betrachtet. Und eine der ganz großen Herausforderungen, das haben wir im Klimagesetz auch verankert, dass es eine kommunale Wärmeplanung geben muss, noch nicht für jeden, im Moment noch für die, sagen wir mal, etwas größeren Städte, also ab den Mittelzentren, aber zukünftig für alle, dass wir eine Wärmeplanung machen. Und die ist natürlich sehr lokalisiert, weil die sagt, wo sind eigentlich Senken, wo sind Quellen, wie kann ich die verbinden miteinander. Also ich würde mal sagen, eine der ganz großen Herausforderungen ist, sich noch viel, viel stärker als in der Vergangenheit auf das Thema Wärme zu konzentrieren.
Ich denke, wichtig dabei ist, dass die kommunale Wärmeplanung keine dezentralen Objektversorgungsprojekte ausschließt. Mhm. Das wird auch funktionieren. Also wichtig ist einfach nur, dass man strukturiert, dass man vielleicht auch kommunale Klimaschutzmanager mehr einbindet, auch in die Planung. Und dafür werben wir immer, das ist kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und da, wo Fernwärme dekarbonisiert werden kann und es funktioniert, warum sollen die Übergabestationen dort nicht in den Objekten bleiben? Dort, wo man eine Wärmepumpe einsetzen kann, soll die Wärmepumpe eingesetzt werden. Also das begrüßen wir sehr, das sehen wir auch so. Wichtig in dem ganzen Kontext sind natürlich auch Fördermöglichkeiten. Auch darüber sprachen wir im Vorgespräch. Gerade anfängliche Investitionskosten sind hoch, auch für Energieversorger. Gerade die Wohnungswirtschaft fragt häufig nach attraktiven Preisen und Angeboten. Die Mietenden müssen das eben auch zahlen können und der Vermieter muss ebenso liquide genug sein. Wie sieht es denn hier in Niedersachsen aus? Was für Förderkonzepte gibt es, um die dezentrale Energieversorgung umsetzen und stärken zu können?
Ja, neben der Frage der Planung wird vor allen Dingen das Thema, wie baue ich quasi zum Beispiel Nahwärmenetze aus, ein ganz spannender Aspekt sein. Also eine ist Fernwärme, gibt es Nahwärme im Quartier. Wie bin ich das um? Ich glaube, man muss zwei Wege sehen. Muss ich sie anfinanzieren, indem ich es möglich mache? Kann ich sie in die Regulierung geben, so dass ich das erwirtschaften kann? Aber dieser Gedanke ist tatsächlich jetzt sehr viel stärker als sonst, mindestens Planungsmittel zu geben, um das voranzubringen. Und ich würde mal sagen, in den ersten Projekten gibt es ganz schöne Projekte, auch zu sehen, wie können wir die vielleicht so finanzieren aus Klimaschutzmitteln, die wir haben, CO2-Minimierung im Quartier, um die auch gangbar zu machen. Weil ich glaube, wir haben tatsächlich bei vielen Projekten heute noch höhere Kosten, wenn wir sie in der Breite umsetzen und realisieren, werden wir auch da merken, dass das eine Kostensenkung mit sich bringt. Also wichtig ist, jetzt anzufangen, zu zeigen, funktioniert. Und da finde ich gerade die Projekte, die in einem überschaubaren Umfeld die Möglichkeit öffnen, vieles auch mit Wasserstoff, vieles auch mit sozusagen der Überlegung, wie kann ich ein dezentral funktionierendes System stärker nutzen. Ich habe die Photovoltaik, wie kann ich die Photovoltaik auch für die Wärmegewinnung einsetzen? Kann ich Wärmepumpe ausbauen? Wie kann ich Wärmepumpe auch quartiersbezogen machen? Wie kann ich vielleicht über ein kaltes Nahwärmenetz eine Wärmepumpe attraktiver machen, als wenn ich sie als Luftwärmepumpe mache? Das sind so Dinge, wo wir unbedingt dran müssen. Da gibt es auch noch gar nicht die eine fertige Lösung und da, finde ich, müssen wir offener sein.
Da möchte ich nur ganz kurz einwerfen, dass es insbesondere für Kontraktoren immer wichtig ist, wenn sie solche Förderungen beziehen dürfen, dass auch Eigenleistungen gefördert werden und Erstellungskosten, wie sie auch im HGB definiert sind. Das ist manchmal auf Bundesebene bei den Förderprogrammen nicht unbedingt der Fall und das führt natürlich zu einer Benachteiligung. Und da ist es wichtig, glaube ich, Gleichberechtigung zu schaffen, dass man, wenn man, wie man so schön sagt, ein Level Playing Field hat und alle die gleichen Wettbewerbsbedingungen.
Guter Hinweis. Nehme ich gerne auf, weil ich wirklich glaube, dass wir viele Lösungen brauchen. Es gibt eben nicht diese eine Antwort auf eine Herausforderung, die wir, sagen wir mal, doch vielleicht zu viele Jahre aus dem Blickwinkel betrachtet haben. So teuer ist das ja mit der Wärmeversorgung der Energie gar nicht. Und jetzt haben wir natürlich eine Explosion der Kosten, einen riesigen Druck. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir alle Möglichkeiten nutzen. Dann nehme ich den Aspekt gerne auf, dass schwierig auch umsetzbar zu machen. Und da scheint mir eine Contracting-Lösung ein ganz spannender Ansatz, weil es für den Nutzer natürlich eine Option ist, auf eine ganz andere Art und Weise eine Lösung herbeizuführen, als wenn er selber investieren müsste.
Genau. Und insbesondere auch Landesliegenschaften, die gehen hier auch in Niedersachsen mit gutem Beispiel voran. Die Niedersächsische Polizeiakademie in Oldenburg, da wurden auch Einspar-Contracting-Maßnahmen umgesetzt. Man hat dort, ich habe die Zahlen gerade nicht parat, aber ich meine um die 50% Energiekosten gesenkt und 47% CO2 eingespart. Und das zeigt, dass diese Form neben dem Energieliefer-Contracting, wo halt Wärme oder Kälte oder Strom geliefert wird, eben auch noch Potenzial besteht.
Definitiv.
Ich sprach gerade von Wärme und Kälte. Der Gebäudebestand ist ein Riesenproblem in Deutschland. Ich meine, wir haben in der Bundesrepublik 19, 20 Millionen Bestandsgebäude ungefähr, haben leider auch immer noch das Hemmnis der Wärmelieferverordnung, die den Einsatz erneuerbarer Energieträger blockiert, weil man aus Verbraucherschutzgründen eine gewisse Kostenneutralität einhalten soll, die wir auch für gerechtfertigt finden. Wir plädieren da aber für die Berücksichtigung von erneuerbaren Energieträgern und schlagen vor, quasi diese mathematische Berechnung einfach anzupassen. Gerade jetzt auch in der aktuellen Lage ist das wichtiger denn je. Was schlagen Sie denn für Niedersachsen vor, weil das natürlich jetzt ein Bundesthema ist, was ich gerade angesprochen habe, wie man den Gebäudebestand wärmeseitig dekarbonisieren kann?
Also ich glaube, dass wir tatsächlich, und das ärgert mich ein bisschen an der Debatte auf der Bundesebene, aufpassen müssen, dass wir nicht zu sehr im Gebäude Energiebetrachtung verharren, sondern in einer Gebäude-CO2-Betrachtung sind. Das macht ja gerade die Quartierslösung so spannend, dass ich sage, wenn es mir im Quartier gelingt, klimaneutrale Wärme zu generieren, dann heißt es ja nicht, dass ich mein Gebäude nicht mehr energetisch sanieren muss, aber dann kann ich ja viel schneller Effekte erzielen, als wenn ich in jedem Gebäude mit einem unglaublichen Sanierungsaufwand dran müsste. Und das scheint mir etwas zu sein, wo wir aus Niedersachsen jetzt schon seit 2 oder 3 Jahren dran sind, wo ja auch die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag formuliert hat, dass die Gebäude-CO2-Bilanz eigentlich der Mittelpunkt sein soll. Und das eröffnet aus meiner Sicht die Chance schlechthin, Quartierslösungen zu entwickeln und diese Quartierslösung auch hervorragend mit Contracting-Modellen zu verzahnen und zu verbinden. Und dabei müssen wir Technologie- oder Energieherkunftsoffen sein, weil wir ganz unterschiedliche Beispiele haben. Wir haben vorhin darüber gesprochen, das Thema Biomethan spielt dabei eine Rolle, ist eine gute Lösung. Wir müssen das Thema PV ganz anders nutzen. Also wir müssen auch da im Quartier sagen, ob auf meinem Dach die PV-Anlage ist oder auf die vom Nachbarn im Quartier, müsste man eigentlich poolen können, um es sinnvoll zu nutzen und dann eben auch für Strom- und Wärmekonzepte zu nutzen. Also da ist ein Fenster offen, weil der Bund bereit ist, etwas zu verändern. Und das können wir, glaube ich, aus Landessicht ganz gut mitgestalten und auch mit voranbringen. Aber nochmal, ich glaube, wir brauchen eben noch stärker als bisher eine CO2-Bilanz und weniger so eine sehr harte Energiebilanz, die eigentlich die Sanierung und die unglaublichen Investitionen in die dicke Wand in den Vordergrund stellen.
Das Schöne ist ja auch, dass man meistens, wenn man auf die CO2-Reduktion geht, auch die Energieerzeugungsanlagen austauscht und dadurch auch eine gewisse Effizienz gleich mit erzielt. Mhm. Also man schlägt da ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe und erfüllt dieses übergeordnete Ziel, den Primärenergiebedarf zu halbieren und die letzte Hälfte, die übrig bleibt, mit Erneuerbaren zu decken.
Also, finde ich auch. Also klar, es bleibt dann Energiebedarf über, aber es ist ökonomisch betrachtet für den Einzelnen, für das Modell interessant. Und diesen Ausgleich zu finden, da haben wir jetzt eine echte Chance, auch mit der Bereitschaft des Bundes, und die müssen wir jetzt gestalten, und da kann Niedersachsen durchaus so eine gestalterische Vorreiterrolle einnehmen.
Das werde ich verfolgen. Jetzt muss ich noch einmal auf die leider sehr angespannte geopolitische Lage und die damit verbundene Energiekrise zu sprechen kommen. Können Sie eine Einschätzung geben, wie schnell wir hier in Niedersachsen einen Ausweg aus der Krise finden können?
Also es wird sicherlich eine globalere Betrachtung sein als die rein niedersächsische. Wir werden vor zwei unglaublich schwierigen Jahren stehen. Also der Winter jetzt vor uns und der Winter nächsten Jahres, gerade auch aufgrund der Gassituation, wird für unglaubliche Preissteigerungen sorgen. Die müssen wir dringend, dringend abfedern, weil ich schon der Überzeugung bin, dass wir, was das Thema Energieversorgung, Sicherheit und Bezahlbarkeit angeht, in guten zwei Jahren, also 24, schon besser dastehen als heute. Was ist das Beispiel? Niedersachsen übernimmt eine große Verantwortung auch beim Thema Gasimport. Das wird uns natürlich helfen, in 24 völlig unabhängig vom russischen Gas zu sein. Vielleicht nicht für den Preis von vor einem Jahr, aber für einen anderen Preis, als wir es heute zumindest zum Teil schon erleben. Niedersachsen wird einen viel, viel schnelleren Beitrag jetzt leisten können und müssen, das Thema Photovoltaik und auch Windenergie auf den Weg zu bringen, sodass wirklich die Chance besteht, aus dieser extrem schwierigen Situation, in der wir sind, ein Stück weit ein Sprungbrett in eine klimaneutralere Zukunft zu machen und das auch dazu beitragen zu lassen, dass wir die Erneuerbaren gerade ausbauen. Also das ist total blöd, wenn man sagt, in jeder Krise steckt eine Chance. Und ich finde, diese Krise ist dramatisch, gerade für die Menschen, die vom Krieg betroffen sind. Aber wir lernen gerade, dass die Abhängigkeit, in die wir uns begeben haben, das große Problem ist und dass wir die größte Unabhängigkeit davon kriegen, wenn wir das Thema Energie selber in den Griff kriegen. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht nur Lösungen für den einzelnen Einfamilienhausbesitzer haben, sondern ganz gezielt auch für Mietwohnungsbau, für Quartiersbetrachtung. Also größer denken, als nur dem Einzelnen zu sagen, mach was auf deinem Dach.
Das wird die große Herausforderung sein, diese Themen anzugehen und umzusetzen. Aber ich bin da guter Dinge und denke, dass das gelingen wird. Also gerade wenn man sich auch die Zahlen anguckt, ne, PV-Ausbau im Vergleich zu den letzten, ich glaube 2017 war der allergrößte Einbruch, da hat sich ja auch einiges getan. Wir sprachen über diverse regulatorische Anpassungen, die erfolgt sind, die uns als Energiedienstleister es auch langsam leichter machen, dort nachzuziehen. Ja. Und ich denke auch, Sie sprachen gerade das Thema Beschaffung an, da sind Sie auch dran. Das kriegen wir, denke ich, gemeinsam hin.
Das hoffe ich. Wir müssen ein bisschen Mut machen, finde ich. Also, wir haben das bei verschiedenen Terminen gehabt in dieser schwierigen Zeit. Da reden wir natürlich zu Recht über die Frage, was kommt auf uns zu, wie können wir sparen. Wir brauchen aber auch Antworten darauf, wie wir es besser machen können. Also wir müssen auch diese Mutmachersignale senden, damit nicht Verzweiflung, sondern eben auch wirklich jetzt reißen wir uns zusammen, wir kriegen diese nächsten beiden Jahre hin. Wir investieren trotzdem in die Zukunft, weil wir wissen, es ist richtig. Und wir als Staat, als Politik müssen jetzt aufpassen, dass die Rahmenbedingungen eben nicht dazu führen, dass weniger investiert wird, dass vielleicht klüger investiert wird.
Klüger investieren, das ist ein gutes Stichwort. Was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wahl? Die steht ja auch noch bevor und das ist auch der Grund, warum wir uns getroffen haben. Und erstmal an dieser Stelle schon mal vielen Dank für alle Antworten, die Sie bisher gegeben haben.
Gerne. Also wir wünschen uns natürlich für die Wahl politisch, dass wir in Verantwortung bleiben. Wir haben uns ganz intensiv auch mit dem der Wahl und dem Wahlprogramm auseinandergesetzt, mit unserem geplanten Regierungsprogramm. Auf nahezu 150 Seiten haben wir unglaublich viele Themen bis in die Tiefe diskutiert und ehrlicherweise über keins der Themen diskutiert man gerade, weil eben dieses Thema Energie alles überlappend ist. Also ich wünsche mir, dass wir nach der Wahl die Chance haben, eine wirkliche Transformation mitzugestalten. Dass wir erkennen, dass in den Erneuerbaren, in dem Thema Biogas, in dem Thema PV, in dem Thema Windenergie eine Chance steckt und dass es uns gelingt, aus dieser Debatte des, muss das wirklich sein, in eine Diskussion, wir wollen jetzt auch zu kommen. Und das hoffe ich gelingt uns. Und ja, die nächsten Wochen werden interessant und spannend sein, werden viele politische Diskussionen und Fragen aufwerfen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir können auch gar nicht genau sagen, was am Wahltag wirklich das ganz entscheidende Thema sein wird. Also ich glaube, wir sind mit den Themen, die wir hier auch diskutiert haben, eigentlich ganz gut dabei.
Dann lieben Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Dankeschön.
Und auf Wiedersehen.
Dankeschön.
Mit Martin Bäumer. Sie sind stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion und Umwelt- und Klimaschutzsprecher. Und, wir sitzen hier im wunderbaren Leineschloss mit schönem Blick nach draußen. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Erfolge der letzten Legislaturperiode?
Also erstmal, glaube ich, ist der größte Erfolg, dass wir zusammen mit der SPD sehr geräuschlos zusammengearbeitet haben. Also SPD und CDU, glaube ich, haben sich wirklich im Interesse des Landes bemüht, die wichtigsten Punkte auch vom Tisch zu räumen. Aus meiner Sicht sind die drei wichtigsten Punkte im Bereich der Energiepolitik, dass wir ein Klimagesetz haben, das wir sogar novelliert haben, dass es gelungen ist, einen Beschluss zu fassen, der es einem holländischen Unternehmen erlaubt, in der Nordsee nach Gas zu bohren. War ja auch lange Zeit anders gesehen worden. Und drittens glaube ich, dass wir über das Landesraumordnungsprogramm es hinbekommen haben, dass wir zukünftig auch, was das Thema Wind und Photovoltaik angeht, noch mehr machen können, als das bislang möglich war. Es gab ja einen Grundsatzbeschluss von vor über 10 Jahren, der gesagt hat, wir wollen keine Windkraftanlagen im Wald und aufgrund der Notwendigkeit, dass man versuchen muss, Windkraftanlagen so aufzustellen, dass sie auch aufgrund des Protests in der Bevölkerung weiter weg von den Menschen sind, ist es logisch, dass man dann irgendwann in der Natur ist. Und deswegen, glaube ich, war es gut, zum Schutz der Menschen dafür zu sorgen, dass man auch in den Wäldern, oder ich spreche mal lieber von Forsten, weil es ja mal Wald, da hat jeder diesen verträumten Blick auf so einen Buchenwald, auf so einen Märchenwald. Wir haben ja auch Forstbestände, wo wirklich, sage ich mal, nur Nadelbäume wie Stangen nach oben wachsen, dass man eben in diesen Lagen auch Windkraftanlagen aufstellen darf. Und was besonders wichtig ist, natürlich in den Lagen, wo es überhaupt keinen Wald mehr gibt. Also ich glaube, da ist einiges passiert. Wir können gerne über die Details reden. Aber ich sag mal, das kann man vielleicht im Nachgang nochmal machen. Ich glaube, dass wir da eine ganze Menge geschafft haben und auch gesagt haben, Niedersachsen unter dieser großen Koalition will auch bei dem Thema erneuerbare Energien, Thema Energiepolitik ganz mutig vorangehen.
Ja, Sie haben es gerade angedeutet, das Thema Energiepolitik, Energiewende ist ein sehr komplexes Thema. Es wird auch zunehmend komplexer, teilweise leider auch mit Überregulierung an der einen oder anderen Stelle. Aber grundsätzlich sind hier professionelle Energiedienstleister gefragt, um diese zu bewältigen. Aber natürlich auch ein hervorragender politischer Rahmen, der eine gute Grundlage schafft. Wie sehen denn Ihre energiepolitischen Ziele für Niedersachsen aus nach der Wahl?
Na, ich würde sagen, das magische Dreieck der Energiepolitik gilt immer noch. Und das besteht, kurz gesagt, aus den drei Worten sicher, sauber, bezahlbar. Daran hat sich nichts geändert. Das, was sich geändert hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte war, da konnten Sie den Politikern auch sehr gut zuhören, welches Wort denn nach vorne gestellt worden ist. Da war es in der Vergangenheit so, dass man eher das Thema sauber nach vorne gestellt hat die letzten Jahre, nach dem Motto der Energieversorgung muss möglichst sauber sein mit Blick auf die Klimagerechtigkeit. Ich glaube, dass wir da mittlerweile auch ein Stück weit realistischer geworden sind. Und wenn wir uns die nächsten Monate, sprich auch diesen Winter anschauen, dann ist, glaube ich, das Thema sicher und auch das Thema bezahlbar deutlich in den Vordergrund getreten. Wenn ich heute eine Rede im Landtag halte, dann stelle ich diese beiden Begriffe voran, weil es darauf ankommt. Und ich glaube, die Wertigkeit von sauber ist halt eher auf den hinteren Platz gerückt. Wichtig ist für uns, dass wir weiterhin die Klimaschutzziele erreichen, aber noch deutlicher, dass wir Versorgungssicherheit haben. Da sind wir ja momentan mit allen möglichen Partnern auch auf der Suche, wie das gelingen kann. Und dass wir natürlich eine Preisstabilität haben. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die darf am Ende nicht dazu führen, dass wir unsere Ziele gar nicht mehr erreichen. Und da brauchen wir natürlich auch diejenigen, und vielleicht kommen Sie da auch ins Spiel als Energiedienstleister, die uns dabei helfen. Weil wir ja schon das Problem haben, dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, wie sie denn das, was von ihnen verlangt wird, auch bezahlen können. Und da war es schon in der Vergangenheit so, auch für uns als Staat, dass man selber ins Obligo gehen kann, dass man selber investieren kann, dass man aber auch versuchen kann, Partner zu finden, die investieren und man praktisch nur noch das fertige Produkt, sprich die fertige Wärme abnimmt.
Das ist ein super Stichwort. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt, für den wir immer sehr stark kämpfen. Wir verkaufen kein Gas, sondern wir verkaufen Wärme oder unsere Kontraktoren tun das. Und das ist am Ende das Entscheidende, was aber auch leider manchmal zu Problemen führt in der Regulierung. Also wir haben gerade ja auf Bundesebene die vermeintlich gut gemeinte Entlastung der Umsatzsteuer für Gas. Wurde von 19% auf 7% reduziert. Das bringt aber Kontraktoren, die Wärme verkaufen, herzlich wenig, weil da der hohe Prozentsatz von 19% immer noch bestehen bleibt. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, wo wir finden, dass mehr Chancengleichheit geschaffen werden muss, also ein Level Playing Field, damit alle gleiche Wettbewerbsbedingungen haben, um eben ja die Lösung der Energiewende auch zu schaffen. Dann sprachen Sie noch über die Wörter sicher und bezahlbar im Kontext der Energiewende. Das ist natürlich auch das, wofür Contracting steht, also gerade dezentrale Energieversorgung, das vor Ort autark, unabhängig von großen Netzdurchleitungen, weil es, wie gesagt, keine Netzdurchleitung gibt, Energie hergestellt und Nutzenergie erzeugt wird, die dann vor Ort auch verbraucht wird. Ob es jetzt Wärme oder Strom ist oder Kälte, Druckluft. Da kommen natürlich Energiedienstleister, die besondere dezentrale Contracting-Lösungen umsetzen, jetzt einen guten Schritt voran, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Worin sehen Sie denn Potenziale, um für mehr Chancengleichheit zu sorgen, um dezentrale Lösungen besser zu platzieren?
Ich glaube, erstmal besteht die darin, dass man sich das Problem bewusst macht. Dass man überlegt, wo kann man gerade Unternehmen, wie Sie die repräsentieren, diesen Energiedienstleistern auch ein Stück weit die Tür öffnen. Ich glaube, dass wir in der Energiepolitik vielleicht manchmal auch zu sehr an die Großen denken. Dass wir überlegen, was sind denn die großen Player? Das bekomme ich mit, wenn der Umweltausschuss zu Anhörungen einlädt. Da ist die Zahl derer, die eingeladen werden kann, immer limitiert. Da wird von oben runtergegangen und irgendwann kommt man dann darauf, dass man sagt, ach Mensch, da gibt es ja auch noch Energiedienstleister. Also ich kann mich erinnern, ich bin jetzt seit 14 Jahren im Umweltausschuss, dass wir, glaube ich, einmal das Thema Contracting auch behandelt haben, dass wir einmal in dieser Zeit auch Anzuhörende aus dem Bereich eingeladen haben. Aber das kann sicherlich noch ein bisschen stärker auch passieren. Ich glaube, da muss Politik vielleicht auch mal die Chance wahrnehmen, dass man auch Unternehmen, wie Sie die repräsentieren, auch einlädt. Ich glaube, dann kann man auch dafür sorgen, dass sie eine Stimme kriegen. Weil vielleicht braucht es da aber auch einen Schulterschluss. Ich sage mal, wir haben sehr engen Kontakt als Politik auch zu dem Verband der Wohnungswirtschaft, wo Sie ja im Grunde auch immer Partner sind. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie vielleicht als Huckepack oder so vielleicht auch unterwegs sind. Denn ich sage mal, das Thema Kontraktoren kenne ich eigentlich schon seit meiner Zeit bei der Sparkasse. Also da, wo ich früher gearbeitet habe, da gab es, glaube ich, einen Kontraktor, der relativ früh auch den Markt erkannt hat. Der, glaube ich, bei Ihnen auch Mitglied ist, will den Namen jetzt gar nicht nennen, aber die sind nach wie vor im Geschäft und die haben von Anfang an erkannt, dass sie da wirklich super Job machen. Und die Ahnung ist ja einfach da. Also ich habe immer große Bauchschmerzen, wenn sich viele auf so einen Weg machen, überlegen, wie kann man das machen. Man muss so etwas immer denen geben, die sich dann damit auskennen. Und da, wo die Hemmnisse sind, muss man die benennen und muss die als Politik auch beseitigen. Und dann, glaube ich, ist das auch freie Fahrt. Mir ist lieber, der Bürger bezahlt am Ende für das fertige Produkt, als wenn sich jetzt jeder irgendwo vielleicht eine neue Heizung einbaut und alle machen vielleicht die gleichen Fehler. Gilt auch für das Thema Photovoltaik. Ne? Wir haben eine Photovoltaikpflicht eingeführt für Neubauten, für private Neubauten noch nicht sofort. Die kommt erst in einigen Jahren, weil wir auch sehen, dass man momentan keine Module bekommt. Aber es kann natürlich, bevor jemand selber ins Obligo geht, genauso gut eine Lösung sein, dass sich jemand da eines Energiedienstleisters bedient, wo er sagt, ich zahle halt eben monatlich einen bestimmten Betrag für meine Photovoltaikanlage oder bekomme vielleicht sogar noch Geld raus und dann lass doch die Anlage von dem betreiben, lass sie doch den aufbauen, der das viel besser kann.
Das sehe ich auch so. Insbesondere der Schulterschluss mit der Wohnungswirtschaft ist zum Teil schon gegeben und auch darf man natürlich nicht vernachlässigen, die Mietenden, also mit dem Mieterverbund, weil auch die Themen Verbraucherschutz da natürlich viel mit reinspielen. Dann sprachen Sie an die Vorbildfunktion. Da sehe ich vor allem auch das Land, also eine Schlüsselrolle, Vorbildfunktion weiter auszubauen, Contracting auch in Anspruch zu nehmen für die eigenen Landesliegenschaften. Das wird teilweise auch schon praktiziert. Gerade in Niedersachsen haben einige unserer oder ein unserer Mitglied die Niedersächsische Polizeiakademie in Oldenburg mit in Energieeffizienz-Contracting und ich glaube teilweise wird auch Wärme geliefert, schon umgestellt. Aber das muss einfach noch viel mehr passieren, um ja dem Potenzial, Sie sagten es bereits, professionell Energieeffizienzmaßnahmen zu betreiben und auch ja saubere Energie zu liefern, ja mehr in den Vordergrund zu rücken und da einfach eine größere Stimme für zu bekommen, weil das Know-how ist da und Am Ende ist Contracting eben auch daraus entstanden, dass eben Gebäudeeigentümer ihre Heizungsanlagen viel zu lange in den Gebäuden lassen, sie nicht effizient betreiben und sich der Gesetzgeber damals, das war, meine ich, das Bundesumweltministerium, gefragt hat, woran liegt das? Und da hat sich ein Markt aufgetan, der jetzt seit über 30 Jahren recht gut am Wachsen ist. Sie sprachen selber von eigenen Erfahrungswerten aus ihrer beruflichen Karriere, bevor sie in die Politik gegangen sind. Und ich finde es schön, dass Sie dieses Thema so erkennen und auch die Hemmnisse erkennen und die Vorteile und dass wir hier heute drüber sprechen können. Jetzt habe ich ganz schön viel zwischendurch geredet. Trotzdem möchte ich nochmal auf die Wärmewende im Bestand eingehen. Das ist ein Aspekt, wo der Schuh besonders drückt, weil Sie gerade das Stichwort Hemmnisse ansprechen. Das ist ein Verbraucherschutzthema, das ist soweit auch okay. Es behindert uns aber darin, in der Energiewende voranzukommen, weil erneuerbare Energieträger einfach noch teurer sind. Sie müssen günstiger werden und dann schaffen es auch Kontraktoren und Energiedienstleister, kostenneutral nach 556c BGB zu sein. Hier die Frage an Sie direkt, was wollen Sie unternehmen in Niedersachsen, um diesem Hemmnis zu begegnen?
Ich glaube, die größte Möglichkeit wäre, dieses Hemmnis zu beseitigen. Ich habe schon oft gesagt, man muss sich wirklich mal zusammensetzen und überlegen, warum geht's denn nicht voran? Also wenn man erkennt, dass es nicht vorangeht, dann hilft es nicht. Das ist wie so ein bisschen so, wenn Sie ein totes Pferd reiten. Ne? Es hilft nicht, dass Sie dem toten Pferd noch die Sporen geben, sondern Sie müssen einfach, das hat früher auch schon Christian Wulff gesagt, wenn man erkennt, dass man ein totes Pferd reitet, dann muss man absteigen und muss gucken, wo finde ich ein neues Pferd. Und dann muss wirklich mal genau gucken, was sind in der Tat die Hemmnisse. Also ich kenne das ja aus dem privaten Bereich auch. Dass Leute, so wie Sie das vorhin gesagt haben, sagen, ich habe eine alte Heizung, eigentlich müsste ich eine neue haben. Aber erstens, wer gibt mir den richtigen Rat, was die richtige Heizung ist? Wer hilft mir denn bei diesem Thema? Weil das macht ja auch Schmutz und Dreck. Von meinem eigenen Vater weiß ich, letztes Jahr verstorben, aber von dem weiß ich, dass der immer gesagt hat, also ehe ich die Heizung hier nochmal saniere, das machen meine Nachfolger. Mein Vater hatte einen Kessel in seinem Heizungskeller. Ich glaube, der war aus dem Baujahr des Hauses 1964. Der Schornsteinfeger sagte immer, der ist noch gut. Aber wie das immer so ist, ne, Sie erfahren das ja auch, dann tragen Sie eine Hose und sagen sich selber, die ist ja noch gut, aber eigentlich ist sie nicht mehr state of the art. Ich glaube, an der Stelle muss man einfach gucken, dass man da motiviert, dass man in Schwung kommt. Wenn wir den Gebäudebestand nicht sanieren, dann haben wir mit der Energiewende, mit dem Thema Klimaschutz weiterhin die größten Probleme, weil wir können in anderen Bereichen die letzten drei Schrauben drehen, die letzten 3, 4, 5% rauskitzeln. Im Neubau klappt das alles wunderbar. Die Probleme haben wir im Bestand. Und das gilt auch für die öffentliche Hand. Und da muss im Grunde dieses Prinzip gelten, was auch unser Finanzminister Hilbers immer formuliert, worst first. Also das, was am schlechtesten ist, das Gebäude, das am schlechtesten ist und nicht das, was vielleicht mir als Politiker am besten gefällt, weil es in meinem Wahlkreis liegt. Das, was am schlechtesten ist, muss auch so schnell wie möglich saniert werden. Und wir brauchen auch eine Technologieoffenheit. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass man die Dinge beschränkt nach dem Motto, wir brauchen jetzt überall Wärmepumpen. Es kann auch Bestände geben, wo vielleicht eine moderne Gasheizung weiterhin gefragt ist oder wo man vielleicht auch mit Elektroheizung was macht. Also es gab jetzt nach der Sommerpause nochmal den Versuch, ja auch einen Antrag in den Landtag einzubringen, wo man Elektrodirektheizung verbieten wollte. Da haben wir als CDU ganz klar gesagt, das machen wir nicht mit, weil das thematisch bezogen auf den Einzelfall auch für jemanden eine Lösung sein kann, wo er sagt, damit saniere ich das halt. Ich habe neulich mal ein schönes Beispiel gelesen aus dem Osten, Plattenbauten, wo jemand gesagt hat, da mache ich oben Photovoltaik drauf, da mache ich Infrarotheizung rein und dann heize ich damit und dann habe ich vielleicht Probleme, die ich sonst gehabt hätte nicht. Also eine Offenheit muss man haben. Was ist in dem Moment, mit dem ich gerade zu tun habe, auch am gefragtesten? Ich glaube, dann funktioniert das.
Das denke ich auch. Und selbst wenn zunächst erstmal nur wenig Erneuerbare eingesetzt werden können, weil vielleicht auch irgendwie die Statik des Gebäudes es nicht hergibt, eine PV-Anlage draufzusetzen oder kein Biomethan in der Menge beschafft werden kann, weil der Markt einfach leer ist, dann ist damit trotzdem der Energiewende geholfen, weil energieeffizienter Wärme hergestellt wird und damit ja auch letztlich weniger CO2 emittiert wird im Vergleich zu dem Gebäude mit dem Energiesystem, wie es vorher Bestand hatte.
Wir müssen echt aufhören, dass wir sagen, wir wollen jetzt wirklich überall 100% haben. Weil damit demotiviere ich auch Leute, die einfach sagen, okay, ich weiß, ich kann sowieso nicht 100% erreichen und dann gehe ich auch nie los. Meine Frau würde das immer so definieren, sie kennt in meiner Heimatgemeinde eine ganze Menge Junggesellen. Da hat sie sich immer die Frage gestellt, warum sind die Junggesellen geblieben? Die hatten immer vor Augen, sie wollten die Traumfrau treffen, die am besten so aussieht wie Claudia Schiffer. Und weil sie die nie getroffen haben, haben sie nie geheiratet. Wenn die ihre Ansprüche ein bisschen runtergeschraubt hätten, könnten die heute wahrscheinlich seit vielen Jahren verheiratet sein und Vater von ganz vielen Kindern. Also manchmal kommst du schneller vom Ziel, ans Ziel, wenn du vielleicht nicht bei 100% angreifst, sondern vielleicht bei 85% oder 90%.
Das sehen wir auch so. Und vor allem reduzieren sie damit ja auch die Kosten, was letztlich wieder schön ist für den einzelnen Mietenden im Gebäude, egal in welchem Mietverhältnis er steht. Es darf einfach nicht sein, dass es günstiger ist, CO2-Zertifikate zu kaufen, anstatt eine neue energieeffiziente Anlage einzusetzen. Und was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wahl? Das vielleicht noch als abschließende Frage.
Das kann ich relativ einfach beantworten. Ich wünsche mir ein total gutes Ergebnis für die CDU, dass die CDU-Fraktion oder die CDU stärkste Kraft wird. Und natürlich, dass Bernd Altusmann der nächste Ministerpräsident wird.
Dafür drücken wir die Daumen. Wir wünschen viel Erfolg.
Gerne. Alles Gute.
Ich freue mich aus zweierlei Hinsicht, dieses Gespräch heute führen zu dürfen. Denn ich sitze neben Christian Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen aus Niedersachsen. Und wir sitzen im Fraktionssaal der Grünen mit Blick auf den Plenarsaal im Leineschloss. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo und vielen Dank für das Gespräch.
Ich möchte direkt starten. Guckt man auf die energiepolitische Agenda der gegenwärtigen Landesregierung, fallen ein zwei Stichworte auf. Einmal Klimaschutzland Nummer 1. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, was sich die Landesregierung gesetzt hat. Darüber hinaus wurde ein Klimaschutzgesetz verabschiedet und es wurde sich, wir sprachen eben im Vorgespräch drüber, das Ziel gesetzt, die niedersächsische Landesverwaltung bis 2050 zu dekarbonisieren. Mit Blick auf die Zeit, die Legislaturperiode läuft bald ab, möchte ich Ihnen direkt die Frage stellen, was sind denn aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Versäumnisse der abgelaufenen Legislaturperiode?
Ja, wir haben zwar jetzt den Klimaschutz als erstes Land in der Verfassung als Ziel und wir haben jetzt Klimaschutzgesetze, die auch so zu lang dauern, nämlich bis 2045 als klimaneutral zu sein. Das wird das nicht dazu schaffen, das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Deshalb wollen wir als Grüne schneller klimaneutral sein. Das heißt auch alle Gebäude. Und was der erste Fehler ist, der mangelnde Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben momentan, wir feiern uns immer als Windenergieland Nummer 1, aber in diesem Jahr sind erst 10, 12 Windkraftanlagen netto in Niedersachsen gebaut worden. Das sind ungefähr 80, 90% weniger in den letzten 4, 5 Jahren unter Großen Koalition, die es noch unter Rot-Grün waren. Da hatten wir mal 500 Anlagen im Jahr 2017, also einen massiven Rückgang. Und das liegt auch daran, weil die Landesregierung bei Windenergie nichts dafür tut, die Flächenziele zu erfüllen. Der Bund hat ja jetzt die Ampelkoalition 2% vorgesehen. Niedersachsen soll sogar 2,2% der Landesfläche vorsehen. Wir sind aber in Niedersachsen nur bei 1,1% der Landesfläche für Windenergie. Und deshalb haben viele Investoren nicht die Rechtssicherheit und die Möglichkeiten, weil viele Landkreise immer noch eine Verhinderungsplanung machen. Und jetzt hat sich die Landesregierung zwar im Raumausprogramm vorgenommen, bis 2030 1,4% zu erreichen. Das ist aber aus unserer Sicht viel zu wenig, um die Ausbauziele zu erreichen. Wir brauchen den Turbo bei den erneuerbaren Energien. Deshalb wollen wir als Grüne 2,5% an Land für Windenergie vorsehen, um das schnell zu machen. Und das geht über das Landesraumausprogramm, so wie es Schleswig-Holstein macht. Nicht den Kreisen das vorgeben, sondern sagen, wir wollen gemeinsam mit Umweltverbänden und Wirtschaft und Kommunen schnell geeignete Flächen ausweisen, auch auf See. Auf Offshore brauchen wir eine Vervierfachung der Anlagen. Wir wollen da nicht neue Gas- und Ölförderung machen, wie es die Landesregierung vorhat, sondern die Nordsee zur Energiedrehscheibe machen. Denn wir brauchen ja mehr erneuerbaren Strom, um unsere Gebäude zu heizen, um unser Auto zu fahren und unsere Wirtschaft zu dekarbonisieren. Und der zweite Bereich ist dann, was Sie angesprochen haben, ist Landesverwaltung und Gebäude. Wir müssen gerade auch um den Altbestand uns kümmern. Wir müssen Energieeffizienz machen, Energieeinsparung. Wir haben ein Gesetz vorgelegt aus Baden-Württemberg als Grüne, ein eigenes Gebäudeenergiegesetz zu machen. Wenn Öl- und Gasheizung auslaufen, so alle 14 Jahre ist das der Fall, dann muss man eben technologieoffen entweder Einsparungen machen oder auf erneuerbare Wärme umsteigen. Der SPD-Minister lobt immer, dass das zu einer erhöhten Fördertätigkeit in Baden-Württemberg. Die haben die meisten KfW-Fördermittel abgegrast und das könnte Niedersachsen doch auch mal machen. Und leider gibt es aber eben keine Vorgaben, genauso wie eine Solarpflicht auf Dächern erst in ein paar Jahren kommt. Es ist auch absurd, das Land hat jetzt vorgegeben, ab diesem Jahr muss das bei Gewerbeflächen Pflicht sein. Für seine eigenen Gebäude, Landesgebäude oder Schulen, da ist es erst in einem Jahr Pflicht. Also es ist auch sehr komisch, dass man noch eine Schule bauen kann ohne Solaranlage mit fossiler Heizung. Das muss ein Ende haben und deshalb wollen wir da sofort Vorgaben machen und auch Solarpflicht bei grundlegenden Dachsanierungen machen. Also wenn man sowieso am Dach ist, da wo es möglich ist, ist auch schon in Baden-Württemberg gesetzt. Da brauchen wir den Turbo bei den Erneuerbaren und bei der Gebäudesanierung. Gebäudesanierung wollen wir als der dritte Punkt vorantreiben durch eine eigene Landesgesellschaft für Klima und Wohnen, die damit beiträgt, zusammen mit der Wirtschaft eben Gebäude vor allem zu sanieren, Aufstockung von Gebäude zu machen und die Klimaziele im Gebäudesektor mit Energiedienstleistungen, Contracting-Modellen und erneuerbarer Wärme zu machen. Denn das Teuerste, was wir momentan haben, sind die Gas- und Ölheizungen. Die werden immer teurer, nicht nur durch Putins Angriffskrieg, sondern auch durch die Klimaziele und CO2-Abgaben. Und die günstigsten sind Sonne und Wind. Und die müssen wir aber auch ausreichend bereitstellen. Und da ist in den letzten 5 Jahren unter der Großen Koalition zu wenig passiert. Sie haben sich gegenseitig blockiert und es fehlen in allen Bereichen konkrete Maßnahmen, wie man die Klimaziele denn eigentlich umsetzen will, im Gebäudesektor, im Verkehrsbereich, in der Landwirtschaft, wenn es um Moore und Wälder geht oder eben auch im Verkehr und im Energiebereich.
Vielen Dank für die Einschätzung. Ich möchte direkt daran anknüpfen. Sie sprachen eben von der Solardachpflicht. Da möchte ich nur einwerfen, dass es wichtig ist, dass man dort auch an separate Fördermittel für Material- und Handwerkskosten denkt, die Kontraktoren häufig nicht bekommen, wenn sie Fördermittel beantragen, die aber sehr wichtig sind. Gerade bei Bestandsgebäuden hat man eine schlechtere elektrotechnische Infrastruktur oder statische Gegebenheiten und das kostet einfach mehr Geld. Ich denke, das Ziel ist schon, darüber sind sich, denke ich mal, Politik und Wirtschaft einig, dass man nicht unendlich viel fördert, aber manche Technologien brauchen am Anfang einen kleinen Schubs. Das ist bei der Wärmepumpe auch so, um dann eben in der Lage zu sein, der Wohnungswirtschaft kostengünstige Angebote zu machen, für die ersten 2-3 Jahre da etwas Unterstützung zu bekommen und dann, denke ich mal, flachen die anfänglich höheren Investitionskosten auch langsam ab. Jetzt haben Sie auch schon einen kleinen Ausblick auf das gegeben, was Sie in Niedersachsen vorhaben, wie Ihre energiepolitischen Ziele aussehen.
Ich kann ja nochmal ergänzen, dass wir vor allem auch die Fertigung wieder in Deutschland haben wollen. Also wir haben auch extra uns ein Programm vorgenommen, so hat Gigawattfabriken, nicht nur bei Wärmepumpen, wo wir noch vieles haben, aber wo wir Ausbau brauchen. Wir brauchen bei auch die Solartechnologie wieder, die hatten wir hier mal führend. Und es kann nicht sein, dass wir die Solarzellen aus China kriegen, also neue Abhängigkeiten. Das heißt, da muss der Staat dann auch fördern und einsteigen. Ich meine, wir haben Anteile an VW und an Salzgitterstahl. Wir sind auch bereit, dafür in der Windenergie und der Solar- und in der Wärmetechnologie einzusteigen, weil das schafft hier Arbeitsplätze und wir haben auch die Liefermöglichkeiten und die Kreisläufe. Das haben wir, glaube ich, auch gelernt, dass das ziemlich schnell mal weggehen kann in der Pandemie oder in anderen Situationen. Und deshalb muss das Land da viel investieren. Wir schlagen vor, mit Gewerkschaften zusammen so Niedersachsenfonds, 10 Milliarden Euro. Das ist eine große Summe, aber die brauchen wir auch, um unsere Krankenhäuser, unsere Gebäude und Hochschulen klimagerecht zu machen. Aber alles, was wir jetzt einsparen, zahlen wir nicht mehr für teures fossiles Gas und Öl. Und wir zahlen es nicht an Diktatoren, ob nun Russland oder Katar, sondern wir schaffen es mit eigenen. Und deshalb müssen wir massiv fördern. Und wir wollen eben auch neben den ganzen gesetzlichen Maßnahmen, die ich gesagt habe, bei Windenergie und Solarpflichten, die Förderung so umstellen, dass es sich lohnt für Hausbesitzer, auch dort, wo man Mieter hat, dass man dort mehr für den Klimaschutz macht, mehr energiepolitische Einsparungen macht. Da gibt es ein Konzept mit dem IFO-Institut und den Umweltverbänden zur sozialen Wärmewende. So ein Drittelmodell, also man gibt ein Drittel Zuschuss, dass er mehr macht. Die Warmmiete wird nicht erhöht, weil man ja einspart. Weil wir brauchen einen Anreiz dafür, dass man nicht eine alte Gasheizung, aber eine neue Gasheizung macht. Denn die Nebenkosten sind natürlich gerade für die Mieterinnen momentan erdrückend und deshalb wollen wir da fördern, unterstützen, aber eben so, wie Sie es auch sagen, gerade beim Anschub bei neuen Technologien besonders viel. Und wenn man besonders viel macht, weil am Ende wird es sich natürlich hoffentlich über den Preis dann auch lösen.
Das denke ich auch. Sie haben es indirekt schon aufgegriffen. Ich möchte trotzdem nochmal explizit danach fragen. Also neben Energieberatern, neben Klimaschutzmanagern auf kommunaler Ebene, natürlich auch Handwerkern, die die Energiewende dann umsetzen, ich sag mal, auf die Dächer bringen, also damit sind natürlich Solaranlagen gemeint. Welche Rolle spielen denn Energiedienstleister zum Erreichen der Energiewende in Niedersachsen?
Nee, sie sind systemrelevant und das ganz, ganz Wichtige. Und wir werden es natürlich auch nicht alles selber machen. Also Land hat gar nicht das Personal dafür, die alle Solaranlagen selber aufs Dach zu schrauben und haben wir die auch nicht im Keller. Das heißt, wir werden Energiedienstleister sehr viel brauchen. Wir werden über verschiedenste Modelle reden müssen, weil wir müssen alles machen, was geht. Manchmal selber bauen, manchmal Contracting, manchmal Verbundsysteme, manchmal mit Partnerschaften, mit Stadtwerken, mit Energieversorgern, um das Ziel zu erreichen, die Klimaziele einzuhalten. Das heißt, am Ende alle Gebäude, wir wollen 2035 klimaneutral sein als Grüne. Das ist sehr, sehr ehrgeizig. Aber das heißt eben auch, dass wir das schaffen müssen. Und das ist ein großer Wurf. Und ich sehe, wie der Bund mit Robert Habeck und anderen da Rückenwind geben und versuchen, das auch zu machen. Dann ist das, glaube ich, ist auch die richtige Antwort auf die Zeiten. Und ich merke, die Leute, die wollen auch. Die fragen momentan, oh, warum gibt es kein Solarspeicherprogramm mehr? Das gab es mal in Niedersachsen. Dann war das Geld alle. Also die Leute wollen momentan auch nicht mehr auf ihre alten Heizungen setzen, sondern die wollen die Hilfen haben. Und da muss Politik und Energiedienstleister was tun. Und da müssen wir eben auch Fachkräfteoffensive machen, gerade für diese, nenne ich mal, grünen Energieberufe. Da müssen wir natürlich auch mit den Kammern die Ausbildung stärken in den Bereichen, weil wir natürlich da auch einen Fachkräftemangel haben. Und natürlich auch das Umschulen stärken, weil wer früher eine Gas- und Ölheizung eingebaut hat, muss in Zukunft eine Wärmepumpe einbauen. Das kann man aber auch lernen, so schwierig ist.
Genau, was tun? Ich denke, das ist ganz wichtig und entscheidend. Und da spielen natürlich Kontraktoren und Energiedienstleister eine wichtige Rolle, denn das technische Anlagenmanagement ist eben ein Kernbestandteil. Es geht nämlich nicht nur darum, Anlagen zu installieren und Erneuerbare einzusetzen, sondern eben auch konstant für ja eine gewisse Effizienz zu sorgen und geringe Kosten. Was mich zu der nächsten Frage führt, wir sprachen auch schon etwas drüber, die Wärmewende im Bestand, ein Riesenproblem. Ich hatte eingangs die Wärmelieferverordnung in unserem Vorgespräch erwähnt, die uns in der Praxis daran behindert, Erneuerbare im Bestand einzusetzen, weil sie eben mathematisch benachteiligt werden, um das mal hier abzukürzen. Jetzt habe ich gelesen, für Neubau haben Sie die Ziel, 100% Erneuerbare einzusetzen, wenn nicht sogar klimapositiv perspektivisch zu werden. Das begrüße ich sehr. Wie sieht es denn im Bestand aus? Haben Sie da konkrete Maßnahmenpläne?
Dass die Neubauten auf dem höchstmöglichen Standard sein müssen, ist, glaube ich, klar. Aber wir haben eine Sanierungsrate nur von 0,7% in Deutschland zurzeit, sagen mir die Architektinnen und Architekten. Wir müssten eigentlich 4% haben, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Und es ist auch eine Einsparung. Und gerade, es gibt viele Studien, auch, glaube ich, von der Grünen Bundestagsfraktion in Auftrag gegebene, die zeigen, dass wir natürlich die meisten Klimaziele in den Altbauten erreichen können, weil da sind die zugigen Fenster, die alten Ölheizungen und das schlecht sanierte Gebäude. Und das ist übrigens auch genau das soziale Frage. Da sind oft die Menschen mit den geringen Einkommen drin, nicht in den luxussanierten, klimapositiven Bauten. Und deshalb wollen wir da ansetzen mit der sozialen Wärmewende. Wir hatten mit Zuschüssen arbeiten, nicht nur mit Tilgungen und sowas, das wird ja alles nicht angenommen, sondern es muss klare Zuschüsse geben, wenn ich mehr mache als gesetzlich vorgeschrieben, dass ich für den Klimaschutz was beitrage. Und die Gesamtmiete darf nicht steigen und dafür muss es dann einen Zuschuss an den Vermieter geben. Bei den Eigenheimbesitzern muss man natürlich auch über Zuschüsse reden, dass es sich für den lohnt. Nur der hat sofort ja auch die Einsparung da, weil er nicht mehr von Öl- und Gasheizung angewiesen ist. Und wir müssen natürlich auch das Einsparen, also die nicht genutzte Energie, ist natürlich immer auch die beste, die wir gar nicht erst über Sonne und Wind machen müssen. Und da brauchen wir auch Gemeinschaftsprojekte. Wir brauchen in Quartiersgesetzen Möglichkeiten. Wir haben es jetzt geschafft. Im Quartiersgesetz kann man jetzt auch klimaneutrale Viertel machen über Umlagen. Also wenn sich ein Viertel meint, sie wollen auf erneuerbare Energien setzen, dann kann man das auch, wird vom Land dann unterstützt und es gibt eine Umlage der Hausbesitzer, um ein Quartier klimaneutral zu machen. Auch dort werden wir arbeiten müssen, weil es kann nicht nur die Lösung für das eine Haus geben, sondern wir müssen auch immer in mehreren Blöcken denken und die vielen, und da ist Ihr Verband, da bin ich natürlich immer sehr dankbar, es gibt so viele bürokratische Hemmnisse, gerade für kleine und mittlere Projekte, die Sie alle noch besser kennen, aber ich fasse mich auch oft an den Kopf, wie jahrzehntelang eigentlich Verhinderungspolitik gemacht worden, Mieterstrommodelle, die alte fossile Energie am Laufen zu lassen. Das war, glaube ich, auch eine Politik von Altmaier und Co., genauso was die Industrie hier wegbrach, die Solarenergie und die Windenergiebranche, die auch abgewandert sind. Und jetzt müssen wir einfach das wieder neu herstellen und wir müssen da deutlich unbürokratischer sein, weil gerade kleine, mittlere Unternehmen, das sind auch die günstigen, die das oft machen, statt die großen Unternehmen dort zu machen. Und deshalb brauchen wir auch, wenn wir eine Landesgesellschaft gründen wollen für eigene Gebäude und für Ankauf und sozialen Wohnungsbau, brauchen wir natürlich immer noch Energiedienstleister und Handwerker und Bauunternehmen, die das alle machen.
Ein Satz noch dazu, was ich auch immer nicht nachvollziehen kann, ist, wenn in einem grünen Quartier, in dem auch Mieterstrom über das EEG betrieben wird, PV-Anlagen, die zum Beispiel auf dem Parkdach im Quartier sitzen, keinen Mieterstromzuschlag bekommen, obwohl sie ja den Strom ins Gebäude liefern, um den Bewohnern dort Ökostrom zur Verfügung zu stellen. Das sind sicherlich auch noch Punkte, an denen man arbeiten kann. Ich habe die Frage, welchen Energieträger setzen Sie für kleinere dezentrale Anlagen?
Die Wärmepumpe hat ja deutlich an Effizienz gewonnen und kann man auch immer stärker in Altbauten auch mit einsetzen. Und das ist auf jeden Fall der Träger der Zukunft. Und deshalb auch, und es wird am Ende auch sparsamer sein, als eben eine Gasleitungsinfrastruktur komplett fest zu halten. In Hannover haben wir jetzt ja schon Debatten, dass in bestimmten Quartieren nur noch, wo Fernwärme ist, man auch Fernwärme machen muss und nicht nur eine Gasinfrastruktur parallel laufen muss. Das ist auch richtig, dass wir mehr nutzen müssen. Deshalb natürlich Abwärme von Biogasanlagen und anderen, da wo es geht, immer auch nutzen. Man darf nicht nur Strom erzeugen, das ist Verschwendung. Und wir sagen auch, wir werden natürlich auch Importe brauchen, auch von erneuerbaren Energien. Und das ist ja das, was wir jetzt gerade in Wilhelmshaven, die wir zur Energiedrehscheibe machen. Da geht es dann zum Beispiel um Biomethan, nicht als Biogas, sondern sozusagen, man gibt es ja auch schon die ersten Investoren, also aus erneuerbaren Energien, die vielleicht in Marokko, in Spanien sind, wird das umgewandelt in Methan, nicht unbedingt in Wasserstoff, sondern in Methan. Und das kann dann, ist dann auch Green Gas ready und kann die Infrastruktur, die wir jetzt kurzfristig übergangsweise mit LNG nutzen, dann auch nutzen, um die dann ins Gasnetz einzuspeisen. Das ist dann sozusagen grünes Gas aus erneuerbaren Energien. Da gibt es die ersten Projekte auch in Niedersachsen, die das machen. Und wir werden für den industriellen Bereich Wasserstoff natürlich auch nutzen, da gibt es jetzt auch viele Förderprojekte. Das wird aber eher für die Bereiche sein, die man nicht mit Strom machen kann. Also wie jetzt mit Flugzeuge, bestimmte industrielle Zweige, dafür brauchen wir Wasserstoff, nicht eine Parallelinfrastruktur, jetzt auch nochmal alles mit Wasserstoff, weil dafür ist die Umwandlung und die Effizienz gerade dann auch so. Das ist ähnlich wie die synthetischen Kraftstoffe beim Autoverkehr, die ein Koalitionspartner im Bund immer, die FDP, gerne möchte. Dafür braucht man 4-5-mal so viel Energie, als wenn ich gleich mit einem Stromauto fahre. Und das können wir uns eigentlich angesichts auch knapper Flächen und Nahrungsknappheit eigentlich nicht leisten, sondern wir müssen da schon auf das Effizienteste und Klimaschutz gehen. Aber es wird sicher auch eine gewisse Biogasinfrastruktur auf erneuerbarer Basis im Segment dann geben, für bestimmte Quartiere, wo sich das auch anbietet, oder für bestimmte Bereiche. Aber der Kernfokus wird wahrscheinlich sein, dass wir mehr mit Strom heizen und fahren.
Genau, also gerade für die Grundlastdeckung in Quartieren ist das sicherlich wichtig. Es gibt ja auch viele Bestandsanlagen. Da muss man dann schauen, ob sich ein Austausch lohnt oder ob man da nochmal in die Ausschreibung geht und sich das weiter fördern lässt. Wo Sie gerade Wasserstoff angesprochen haben, da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil ja die Bundesregierung jetzt vorgesehen hat, dass HWK-Anlagen Wasserstoff ready sein müssen. Ich sehe das eher so wie Sie. Ich weiß nicht, ob Wasserstoff da so den großen Anteil dann im Gebäudesektor ausmachen wird, perspektivisch. Aber es ist eine Anforderung, die jetzt erstmal im Gesetz steht. Abschließend möchte ich Ihnen noch die Frage stellen, was wünschen Sie sich denn persönlich für die anstehende Wahl im Oktober?
Natürlich wünschen wir uns ein gutes Wahlergebnis und dass wir wieder regieren, weil wir sagen, diese jetzige große Koalition, die will ja erstens selber nicht weiter regieren. Das ist ja eine Regierung, wo SPD und CDU sagen, eigentlich wollen sie nicht mehr miteinander. Das hat man auch gemerkt, weil sie haben sich beim Klimagesetz, bei Wärme, bei Wohnungsbau immer blockiert, weil jeder wollte was anderes. CDU wollte nie eine Wohnungsbaugesellschaft, die SPD ja, Ergebnis passiert nichts. Und dieses Schneckentempo, diese Bräsigkeit, dieses Lähmende kann sich Niedersachsen eigentlich leisten. Die Leute, glaube ich, wollen mehr. Und da machen wir ein Angebot. Und ich merke auch, dass wir viel Zuspruch für erneuerbare Energien haben. Das sind eben wirklich die Freiheitsenergien, die jetzt gekommen sind. Zusätzlich, die bieten auch noch eine Sicherheit, zusätzlich zu dem Klimaschutzargument, was wir immer schon hatten. Also da steigt die Stimmung auch für, und deshalb ist die Zeit reif. Und ich habe persönlich richtig Lust. Ich komme aus einer Bauarbeiterfamilie. Mein Vater war einfacher Maurer. Er hat nicht über die guten Sachen eingebaut. Und ich hätte jetzt mal Lust, dass wir wirklich was reißen, was machen. Und das kann man im Gebäudesektor bei Energie einsparen. Das ist nicht immer das Riesenprojekt, das Riesending, was jetzt ist, weil es sind viele, viele Tausende von Wohnungen, die man da, und Gebäude, die man sanieren muss. Aber am Ende kann man da sehr, sehr viel machen. Und ich habe Lust. Ich war schon mal Minister vor 5 Jahren, damals für Landwirtschaft und Raumordnung und Verbraucherschutz. Und ich habe eben jetzt Lust, gerade mich um den Bereich Klimaschutz, Energiewende, Umwelt als Schwerpunkt und Herzensthema zu kümmern. Und die Wählerinnen und Wähler werden dann am 9. Oktober entscheiden, ob die Grünen in Niedersachsen dazu beitragen können.
Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg, und mit Blick auf die Wahlprognosen steht es ja auch gar nicht so schlecht. Also wir können alle gespannt sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sitzen hier in der Geschäftsstelle des FEDEC. Mir gegenüber sitzt Jessica Kausen. Sie ist die Chefin der Linken der Hannoveranischen Regionsversammlung und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind. Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Versäumnisse der gegenwärtigen Legislaturperiode?
Ja, ich glaube, da gab es mehrere. Es ist generell viel zu wenig gemacht worden von dem, was technisch einfach schon seit längerer Zeit machbar wäre und politisch vor allem nötig wäre. Also dazu gehört zum Beispiel der Ausstieg aus der Atomkraft, aus der fossilen Energie, beispielsweise Kohle, Öl, Gas. Und für diesen Ausstieg brauchen wir einfach ein Konzept und dieses Konzept gibt es bisher nicht. Die Frage ist doch, wie können wir aus Gas aussteigen? Wie können wir den Energieverbrauch weiterhin senken und wie schaffen wir es, klimaneutral zu werden? Und nur auf Offshore-Parks, Windparks zu setzen, halte ich dann für den falschen Weg, weil da dann teilweise doch nur die Kapitalinteressen der großen Unternehmen und der Wirtschaft gesehen werden. Und ich bin der Auffassung, dass Wind, Sonne, Biomasse oder auch Wasser halt keine riesigen Kraftwerkseinheiten benötigen, sondern dass die Produktion und der Verbrauch halt viel eher regional, also vor der eigenen Haustür sein sollte und vor allem auch demokratisch organisiert sein sollte. Wenn wir jetzt sehen, dass spätestens nach dem Ukraine-Krieg ganz viel wieder in Stade und Wilhelmshaven auf diese LNG-Gasterminals gesetzt wird, da sagen wir als Linke ganz klar, das unterstützen wir nicht, genauso wenig wie Gasbohrungen im Wattenmeer. Denn wenn man sich anschaut, was für Emissionen bei dieser Erdgasförderung überhaupt erst freigesetzt werden und entstehen, ist das ja der pure Wahnsinn. Außerdem werden diese Maßnahmen, sag ich mal, eher längerfristig eingeplant. Wir müssen jetzt kurzfristig aber aktuell was tun. Und kurzfristig wäre zum Beispiel für die Linke, dass die Gasspeicher in Niedersachsen vergesellschaftet werden, um einfach eine öffentliche Kontrolle über diese zu haben. Und wir haben ja immer noch ganz viele Energiesparpotenziale, die einfach noch gar nicht genutzt werden, die wir noch gar nicht ausgereizt haben. Also sei es im Verkehrsbereich, wo natürlich noch viel anliegt, aber auch die Energienutzung in privaten Haushalten, aber auch natürlich in öffentlichen. Und ich bin der Auffassung, dass wir noch viel, viel Potenzial verschenken, gerade wenn es um Moore und Wälder geht, die ja doch eigentlich prädestiniert dafür wären, CO2 binden zu können.
Sie sprachen jetzt über langfristige und kurzfristige Maßnahmen, unter anderem auch über die regionale bzw. dezentrale Energieerzeugung und auch der Verbrauch. Wie sehen denn Ihre energiepolitischen Ziele für Niedersachsen aus? Und ich weiß, Sie haben gerade schon einzelne Punkte genannt, aber welche Rolle spielen da dezentrale Versorgungskonzepte?
Also generell sind wir dafür als Linke für ein Mieterinnenstrommodell, das heißt also eine dezentrale Energieversorgung, dass wir es schaffen, eine ökologische Energieversorgung allen zu ermöglichen, ohne Mehrkosten dafür halt zu haben. Und auch zum Beispiel energetische Sanierungen dürfen nicht auf Kosten der Mieterinnen und Mieter geschehen. Generell müssen wir uns deutlich machen, woher wollen wir diese Energie gewinnen? Wir als Linke sagen ganz klar, aus erneuerbaren Quellen. Das heißt auch zum Beispiel kommunale Energieversorgung direkt vor Ort, dass die transparent ist, dass sie demokratisch ist. Unserer Ansicht nach auch möglich genossenschaftlich, wäre ja auch eine Option, sofern es nicht kommunal ist, das Ganze genossenschaftlich zu organisieren. Und wir fordern auf jeden Fall die Beteiligung der BürgerInnen, aber auch der Beschäftigten, die dort mit zu tun haben. Natürlich generell sind wir für sauberen Strom, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Heizen beispielsweise können wir mit Erdwärme oder mit Sonnenenergie. Und nun haben wir natürlich auch energieintensive Industrien, das lässt sich gar nicht von der Hand weisen, beispielsweise die chemische Industrie. Und da setzen wir darauf, dass Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen ermittelt wird. Von dem sogenannten grauen Wasserstoff nehmen wir da ganz entschieden Abstand, weil er einfach umweltschädlich ist. Und wir fordern auch, dass das Land Niedersachsen eine gewisse Vorbildfunktion einfach ausübt, indem zum Beispiel Landeseinrichtungen bzw. alle Landeseinrichtungen auf regenerative Energieträger setzen. Das heißt zum Beispiel, dass bei allen Gebäuden, die zu Landeseinrichtungen gehören, eine Solarenergiegewinnung genutzt werden soll. Ein weiteres Ziel, was wir noch anstreben würden, ist Abstand von den Offshore-Parks zu nehmen. Wir plädieren dann eher für Onshore-Modelle und wir setzen uns für ein Repowering-Gesetz ein, damit überhaupt diese Onshore-Projekte, die ja durchaus im Gedanken sind, einfach ein Stück weit erleichtert werden, damit man es leichter nutzen kann und auch eine gewisse Energieeffizienz natürlich damit erzielen kann.
Das waren schon viele Punkte. Sie sprachen auch über die Vorbildfunktion von Landesliegenschaften. Hier in Niedersachsen werden einige auch schon mit Contracting-Modellen versorgt. Worin sehen Sie denn Potenziale, um für mehr Chancengleichheit zu sorgen, damit dezentrale Versorgungskonzepte ja, mehr Erfolg haben, auch in der Breite?
Also ich glaube, generell brauchen wir erstmal eine Umkehr von der Tarifstruktur. Also kann es sein, dass KleinstabnehmerInnen mehr zahlen müssen als GroßverbraucherInnen. Das kann man ja keinem vernünftigen Menschen so erklären. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Umkehr von dieser Tarifstruktur. Und wir würden vorschlagen, Kommunen zu fördern, die zum Beispiel die Preisgestaltung auch an sozialen Kriterien festmachen. Also dass man nicht nur die bisherigen Kriterien nutzt, sondern einfach auch mal schaut, was ist denn sozial verträglich für eine Preisgestaltung. Des Weiteren fordern wir, dass Energiewerke öffentlich kontrolliert werden sollen, also egal jetzt, ob sie kommunal verwaltet sind oder wie wir es zum Beispiel auch anstreben, dass sie genossenschaftlich verwaltet sind, dass man einfach überhaupt eine Kontrolle hat und dass wir zum Beispiel für ein intelligentes Stoffstrommanagement uns einsetzen würden, also in Bezug auf erneuerbare Energien, damit die einfach optimal verzahnt werden. Das, was man dann vor der eigenen Haustür quasi hat, was man vernetzen könnte, dass das ineinander greift, dass es vernünftig funktioniert und dass natürlich auch mit der energetischen Sanierung aller Gebäude verknüpft werden kann. Also generell würden wir schon sagen, dass Contracting eine wunderbare Eigenschaft ist, wenn sie halt an soziale und ökologische Standards gekoppelt ist. Das wäre so das, was wir als Linke da als Voraussetzung, sag ich mal, hinterschreiben würden.
Im Prinzip ist der Kunde von einem Contractor erstmal der Gebäudeeigentümer, aber in diesem Gebäude wohnen ja auch Mieterinnen und Mieter. Ja. Und da für so einen sozialverträglichen Ausgleich zu sorgen, weil man natürlich höhere Kosten hat, wenn man eine neue Wärmeerzeugungsanlage einsetzt, die mit Erneuerbaren betrieben wird, das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Aber erstmal muss die Wärmelieferverordnung sich aus unserer Sicht ändern, damit das Manko der Kostenneutralität nicht mehr hat, weil sie eben faktisch die Energiewende blockiert. Ne? Und dann muss man eben gucken, wie man die an soziale Kriterien koppelt. Und genau, da wäre eben auch die Frage, was stellen Sie sich denn vor im Bestand? Also wie lässt sich die Wärmewende im Wohngebäudebestand realisieren?
Also setzen wir wieder erstmal auf die öffentlichen Gebäude, dass zum Beispiel Photovoltaik oder auch Solarthermieanlagen eine Selbstverständlichkeit sind, dass das Land Niedersachsen da mit einer Vorbildfunktion einfach vorangeht. Aber wir würden es auch gerne zur Pflicht machen. Und das geht natürlich nur, wenn man ordnungsrechtliche Möglichkeiten dazu nutzt. Das wäre eine unserer Ideen oder Optionen. Natürlich gibt es aber auch immer noch so Bestandsschutz. Ne? Das ist immer die Frage, wie geht man damit um? Und dafür würden wir Förderprogramme auflegen wollen. Generell brauchen wir natürlich eine flächendeckende, warmmieteneutrale, sage ich das mal, Förderung von Energieeinsparungsmaßnahmen. Da kann zum Beispiel die N-Bank eine wichtige Funktion übernehmen. Oder was auch dazu gehört, ist die Änderung der niedersächsischen Bauordnung. Also dass Neubauten beispielsweise, die jetzt gebaut werden sollen, einfach strengere energetische Standards einhalten müssen. Dass wir quasi eine ähnliche Pflicht haben wie für die öffentlichen Gebäude, dass man sagt, alle Neubauten müssen ebenfalls auf Photovoltaik- und Solarthermieanlagen setzen. Und des Weiteren brauchen wir ein Förderprogramm für die Wärmedämmung, aber natürlich mit nachwachsenden Dämmstoffen. Ne? Also wir wollen uns ja nicht wieder gegenseitig da ein Bein stellen. Also das wäre natürlich dann die Voraussetzung dafür.
Ja, das größte Problem, was wir sehen, ist, im Neubau funktioniert es eigentlich schon ganz gut. Ich gebe Ihnen da recht, auch da muss nachgeschärft werden. Das wird über das GEG, was jetzt bald novelliert werden soll, auch getan. Aber im Bestand besteht, wie gesagt, noch die große Herausforderung, dass man als dezentraler Energieversorger durch diese Kostenneutralitätsberechnung, die man einhalten muss, weil die Mieten natürlich nicht exorbitant hohe Mehrkosten haben sollen. Ne? Aber da muss eine wichtige Lösung gefunden werden. Da haben Sie gerade gesagt, Förderprogramme sind eben auch vom Vorteil, um irgendwie vielleicht Kosten abzufangen. Also uns schwebt da vielleicht so eine Förderung vor, die man erhält, wenn man Bestandsgebäude umstellt. Aber das sind alles Dinge, die noch geklärt werden müssen und da ist die Politik eben auch gefragt, wie man da rangeht.
Ja, aber generell sind wir schon dafür, dass energetische Sanierungen halt nicht auf die Mieterinnen abgewälzt werden dürfen. Ne? Ja. Also das ist so für uns eine Grundlage. Andererseits Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen nehmen ja auch kaum Fläche ein. Also man kann eine große Menge an Energie damit erzeugen, ohne dass man jetzt zusätzliche Fläche braucht, die bei anderen Energieversorgungsmodellen vielleicht gar nicht vorhanden wären.
Ja, da ist halt immer das Problem, was wir insbesondere in Ostdeutschland haben, wo ganz viele alte Bestandsgebäude sind, dass die das statisch zum Teil gar nicht hergeben. Mhm. und da eben auch richtig an die Bausubstanz gegangen werden muss. Und das verursacht natürlich wieder hohe Kosten. Und dann ist die Frage, ist der Gebäudeeigentümer liquide genug, um diese Mehrkosten zu tragen? Und auch da ist Contracting natürlich unter dem Finanzierungsaspekt auch wieder interessant, sowohl für die öffentliche Hand als auch für die Gebäudeeigentümer, weil der Contractor die Investitionskosten übernimmt und dann ja über die Zeit, über die Laufzeit quasi mit Abschlägen dann das Invest wieder reingeholt wird. Genau, da bleibt mir nur noch die letzte Frage. Was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wahl?
Ja, wir wünschen uns als Linke natürlich den Einzug in den Landtag, dass wir den Sprung über die 5%-Hürde schaffen. Da sind wir aber auch sehr optimistisch. Ich glaube, dass wir die letzten Wochen vor allem gesehen haben, dass Energiepolitik und Sozialpolitik doch relativ eng vernetzt ist. Allein schon bei der Frage, kann ich meine Wohnung im kommenden Winter noch heizen? Also es ist doch viele Parallelen zur Energie- und Sozialpolitik gibt. Und dass es dafür einfach eine linke Kraft im Landtag benötigt, die den Druck ausübt, die einfach eine soziale Verbesserung der Menschen einfordert. Natürlich sind wir auch bereit, Vorhaben mit zu unterstützen, wenn man sagt, es geht in die richtige Richtung. Aber generell braucht es da einfach eine starke Oppositionspartei. Und das sehen wir als Aufgabe an, ab Oktober wieder im Landtag zu sein.
Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie es gut. Bis bald.